Tja, in was für einer Gesellschaft befinden wir uns denn nun eigentlich? Dominiert das Grundrauschen oder können wir tatsächlich von einer Wissensgesellschaft sprechen? Und wenn ja, was ist das überhaupt, eine Wissensgesellschaft? Rudolf Marisch ist Medientheoretiker und Publizist und hat sich in verschiedenen Büchern mit den Themen Medien und Öffentlichkeit und der Zukunft westlicher Gesellschaften beschäftigt. Er ist Autor des Online-Magazins Telepolis außerdem. Dort ist auch im Frühjahr dieses Jahres erschienen Marischs Aufsatz Wissensgesellschaft 2.0 über Lebensverhältnisse, Arbeitsstrukturen und Kommunikationsbeziehungen in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Rudolf Marisch begrüße ich nun am Telefon. Herr Marisch, was haben wir denn nun, das Grundrauschen oder die Wissensgesellschaft?
Naja, ich würde sagen, wir haben beides. Zunächst ist ja die Wissensgesellschaft nur eine Möglichkeit, um die moderne Gesellschaft zu beschreiben. Es gibt ja auch verwandte Begriffe oder Begriffe, die versuchen auch diese Gesellschaft zu beschreiben. Die Erlebnisgesellschaft, die Informationsgesellschaft, die Mediengesellschaft, auch die Überwachungs- oder Kontrollgesellschaft, auch Kommunikationsgesellschaft kann man sehr oft hören. Allein die Vielfalt dieser Beschreibungen zeigt ja schon, welche Ausmaße diese Ausdifferenzierung angenommen hat. Das heißt, die moderne Gesellschaft ist keine organische Gesellschaft mehr, sondern äußert sich oder zeigt sich in ihrer vielfältigen Gestalt.
Sie haben den Begriff Wissensgesellschaft 2.0 gewählt. Ja. Was ist darunter zu verstehen?
Wissensgesellschaft 2.0, damit wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass die Wissensgesellschaft zunächst mal keine vollkommen neuartige Erscheinung ist. Wissensgesellschaft 2.0 heißt eigentlich nur, dass wir es zurzeit mit einem Update oder einem Upgrade einer Wissenschaftsgesellschaft zu tun haben, die sich vor 500 Jahren schon mal abgezeichnet hat, nämlich mit der Erfindung der Gutenberg-Bibel, mit dem Buchdruck, dann mit der Entdeckung der neuen Welt. Und da explodiert eigentlich das erste Mal das Wissen. Ja, wir haben es mit einer Flut von Wissen plötzlich zu tun, die dann den Höhepunkt erreicht bei den bekannten französischen Enzyklopädisten, die dann versuchen, dieses ganze Wissen der damaligen Zeit in Büchern zu speichern. Und wie wir wissen, ist ja das Projekt dann sehr schnell zerfallen.
Aber ist die Umstellung des Wissens von analog auf digital, wie wir das ja in unserer heutigen Zeit erleben, ist das nicht damit vergleichbar oder ist das nicht vielleicht doch nochmal eine ganz neue Qualität?
Nur zum Teil würde ich sagen. Es gibt ganz viele Strukturen, die sich durchhalten. Ob es jetzt um die sogenannten Wissensarbeiter geht, ob es um Wissensstandorte geht, wo sich das Wissen besonders zusammenballt, ob es um die Eruierung eines bestimmten Regierungswissens handelt oder ob es um Wissensmärkte geht, also um Wissenshändler, um Leute, die Informationen verkaufen oder weitergeben. Das hält sich durch. Was neu ist, würde ich sagen, sind folgende Dinge. Das eine zum Beispiel, dass wir, sagen wir so, dass, wie es in der Magna Carta für das Knowledge Age heißt, dass die Kräfte des Geistes die Oberhand gewinnen über die rohe Macht der Dinge. Also ein anderer Begriff wäre dieser sogenannte Postfordismus. Also wir haben es nicht mehr mit dieser Schwerindustrie zu tun, mit Massenproduktion, sondern eher mit Nischenproduktionen. Das heißt, die Bedeutung von Technologien, von Entwicklung, von Forschung, von Medien nimmt zu.
Und eine Folge ist ja, dass wir heute quasi eine grenzenlose Verfügbarkeit des Wissens haben durch das Internet. So scheint es zumindest. Macht uns das eigentlich klüger?
Verfügbarkeit hat ja eine doppelte Bedeutung. Ja, also Verfügbarkeit kann das eine sein, dass ich also vom Schreibtisch aus in Realtime an Daten, Symbole und Bilder jederzeit herankommen kann. Also ich kann mir die Wege in die Bibliothek oder in den Kiosk oder wie auch immer sparen. Ja, das andere ist aber Verfügbarkeit auch über die Daten. Das heißt, die Verfügbarkeit des Einzelnen über seine Daten oder übers Wissen ist begrenzt. Was mal im Netz ist, bleibt auch im Netz. Bekanntes Beispiel sind einfach die Bilder von Guantanamo. Einmal im Netz kann man die nicht mehr zurückhalten. Die werden also dann einfach innerhalb kürzester Zeit werden die weitergegeben. Ob wir dadurch klüger werden, ist eine andere Frage, weil Klugheit natürlich ein ganz anderer Begriff ist wie Wissen oder Information. Klugheit hat natürlich mit Lebensweisheitslehren zu tun, ja. Vielleicht mit Gelassenheit, mit Seinlassen, mit vielen Dingen. Zum Beispiel, was Foucault vielleicht nennt, ja, sich sein Leben zu einem Kunstwerk zu machen. Das würde ich sagen, ist Klugheit, aber das hat weniger mit Wissen zu tun oder mit Information.
Sie sagen, die Menschen sind nur begrenzt in der Lage, mit dieser Datenflut umzugehen. Woran liegt das?
Ich würde sagen, Sie haben vorhin den Beitrag eingespielt über die Gehirnforscher und ADHS und so weiter. Ich denke, es gibt ja Forschung zurzeit auch, die das Multitasking, oder es gibt Untersuchungen, wie wir gehört haben, die also das sehr einschränken. Meine Beobachtung ist auch so, dass eigentlich das Multitasking eigentlich eher ein Problem ist. Damit kommen die wenigsten zu Rande. Man sieht es auch an dem ganzen oder an dem Schicksal der Hypertext-Kultur. Ja, die Vorstellung, dass man also sich von einem Text zum anderen durchlinkt und durchsurft, die hat sich ja mehr oder weniger als randständig erwiesen. Ja, es scheint ja so zu sein, dass wir trotzdem uns an linearen, logischen Strukturen des Textes weiterhangeln müssen, ja, um was zu verstehen oder um wirklich tiefer in bestimmte Dinge einzudringen. Sind wir wahrscheinlich an bestimmte Textverläufe oder Aufnahmen eigentlich gebunden? Und ich denke, im umgekehrten Sinn zu dem, was im Beitrag geäußert worden ist, würde ich sagen, ADHS ist eigentlich der Ausdruck davon, wie schwer es ist, sich eigentlich Wissen oder eine bestimmte Form des Wissens, und Wissen heißt ja erarbeitetes, angeeignetes, verarbeitetes Wissen, ja, überhaupt präsent zu halten.
Wahrscheinlich hilft da wirklich, wie Sie schon sagen, das lineare Aufnehmen von Informationen, aber vielleicht hilft es auch, wenn man eine bestimmte Anleitung kriegt. Sie haben da den Begriff des Wissensmanagers mit ins Spiel gebracht und gesagt, das sind die Leute, die jetzt zu den Trägern und den Verbreitern einer neuen Kultur des Wissens werden. Wer sind diese Leute und was müssen die genau tun?
Ich habe da in erster Linie eigentlich mal an Journalisten gedacht. Es können aber auch Lehrer sein, es sind Pressereferenten, vielleicht ums mit einem Begriff zu sagen, klassisch und sind Geisteswissenschaftler. Ja, es geht eigentlich darum, aus dieser Flut von Wissen, von Quellen, eigentlich relevantes Wissen auszuwählen, es in gewisser Weise aufzubereiten, also zu kürzen, rauszuholen, aufzubereiten und das versuchen dann an den Leser, an den Nutzer, an den Klienten, wer auch immer der Empfänger des Wissens ist, heranzubringen. Das heißt, die Wissensmanager sind eigentlich die Leute, die eigentlich wenn wir von der Wissensgesellschaft ausgehen, eigentlich die wichtigsten Mittelleute sind. Sie sind, würde ich sagen, die Kuriere des Wissens.
Und da hat sich, würde ich sagen, über all die Jahrhunderte dann wahrscheinlich doch nicht allzu viel geändert. Am Telefon war Rudolf Marisch, Medienkritiker und Journalist. Herzlichen Dank für das Gespräch.